så att han inte har plats i universitetsuniversen.
Jag tror ändå att det är mycket projekt.
Vi bringer mittlerweile till Türzo och auch hier en plats. Alltså de neuen medien machen sie bezahlt. Allerdings ist damit für mich ein gravierendes Problem verbunden, dass ich Ihnen nicht verbergen möchte, dass nämlich die Prüfungssituation betrifft. Sie werden es sicher auch schon mitbekommen haben, dadurch, dass wir hier die Information frei zugänglich im Internet verbreiten, fühlen sich eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, was ich sehr gut verstehe, das möchte ich betonen, natürlich dazu motiviert, einfach nicht herzukommen, sondern das daheim zu hören bzw. nachzulesen, aber dann sehr wohl zur Prüfung zu erscheinen. Ne? Verstehe ich voll und ganz, allerdings habe ich natürlich das Problem damit, dass mir die Prüfungszahlen explodieren, dass ich überhaupt kein, also es ist jetzt bei der letzten Prüfung gerade so massiv passiert, dass ich hiermit beschlossen habe, das zu thematisieren. Im Moment, es gibt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich die Sache handhaben soll. Das hat noch dazu mit einer kleinen finanztechnischen Problematik zu tun. Die Uni hat die diskutierenswerte Eigenschaft, nur die 30. bis zur 130. Prüfung zu bezahlen. Sprich, die ersten 30 Prüfungen, die irgendjemand von Ihnen macht, bekomme ich keinen Cent dafür. Von der 30. bis oder 31. bis zur 130. bekomme ich was dafür und von der 130. an bekomme ich wieder nichts, absolut nichts. Und Sie können sich vorstellen, also ich habe jetzt im vorigen Semester nur aus einer einzigen Vorlesung an die 200 Prüfungen bereits gehabt, also ich habe 70 Prüfungen bereits umsonst bearbeitet. Das heißt, ich muss irgendeine Möglichkeit finden, wie ich mit dieser Sache zurande komme. Die Uni muss eine Möglichkeit, die Uni muss eine Möglichkeit finden. Im Moment, das kündige ich hiermit an, wird sie vielleicht sogar freuen, oder ich weiß nicht, wie sich das dann gestalten wird. Aber ich kündige es insofern an, als ich Sie auch bitte, das hinauszutragen und zur Diskussion zu stellen, nämlich nicht nur hier in unserem Rahmen, sondern auch bei anderen Lehrveranstaltungen und insbesondere bei denen, die dafür zuständig sind, bei der SPL, der Studienprogrammleitung und vielleicht dann auch in den verschiedenen Studierendengremien. Im Moment habe ich ehrlich gesagt, also die einzige Möglichkeit, die sich mir zumindest aus der heutigen Perspektive zeigt, ist die, eine Prüfung zu machen, wie sie im Rahmen der Philosophie eigentlich nicht gemacht werden sollte, nämlich mehr oder weniger Stichworte abzufragen, die ich so schnell wie möglich korrigieren kann. Ne? Also das heißt, es wird unter Umständen nicht mehr so ausschauen, wie es bisher, was ja auch schon eine sehr verkürzte Form ist, weil im Idealfall sollten wir ein interessantes philosophisches Gespräch führen, und zwar nicht einmal ganz kurzes, ne? Also schon vielleicht von, sagen wir mal, mindestens 10 Minuten Länge. Ne? Also Sie können sich vorstellen, wenn ich 200 Prüflinge 10 Minuten lang versuche, wobei bei 10 Minuten es natürlich nicht bleibt, das dürfte auch klar sein, ne? Also dass da mein Zeitrahmen schnell gesprengt ist. Auch diese bisher gehandhabte Form, also dass man sowas wie 5 Sachfragen mit einigen Stichworten beantworten lässt und darüber hinaus dann sowas wie ein kleines Essay schreiben lässt, auch das sprengt einfach meinen Möglichkeitsrahmen. Ne? Das können Sie sich vorstellen. Also ich brauche zur Bearbeitung einer solchen Prüfung noch dazu, wenn jemand viel geschrieben hat, doch unter Umständen eine Viertelstunde mindestens. Nicht? Und da ist es noch sehr über den Daumen, also das können Sie sich auch vorstellen. Nicht? Naja, okay, also das ist mein Problem, soll nicht Ihr sein, aber ich kündige hiermit an, dass wir bei der Prüfung sehr wahrscheinlich eine Form wählen werden, die überhaupt nicht, und ich betone das, dem entspricht, was man im Rahmen der Philosophie unter einer gescheiten Prüfung verstehen würde. Ja? Also es wird unter Umständen, und da bitte ich eben, das wirklich auch weiterzugeben, notgedrungen auf sowas wie Multiple Choice oder irgend sowas hinauslaufen. Was natürlich entsprechend. Ja, so zerstört man die Philosophie. Nicht? Aber ich meine, ich hoffe, Sie verstehen meine Lage auch. Nicht? Also, ich meine.
Also, ist so. Wie die Uni das, wenn man fragen darf?
Budget, natürlich. Ganz klar. Und darüber hinaus auch, und das sei nicht übersehen, mit einer gewissen Reservearmee von Lehrenden, die, wenn ich nicht will, bereitstehen würden, meine Stelle zu übernehmen. Ne? Also gut, ja, Herr Föhl sagt, Sie müssen ja nicht. Ne?
Kann man da nicht, ich meine, es gibt ja genug Studenten oder so, jemanden einfach, ich meine, es gibt sicher Freiwillige, die da helfen würden, eine Prüfung zu korrigieren. Das ist ja.
Also aus Ihren Kreisen kann ich jetzt eigentlich niemand nehmen, nicht? Weil Sie absolvieren die Prüfung. Und diejenigen, die schon hinter sich haben, ich meine, ich kann ja nichts bezahlen. Nicht? Das ist ja, also wenn ich kein Geld dafür kriege, kann ich auch keins weitergeben. Also, und dann müsste ich die natürlich zuerst einmal so weit prüfen, ob sie in dem Sinne, den ich für angemessen halte, dann korrigieren können und oder Prüfung abnehmen können. Also das ist eine schwierige Problematik.
Ist dann die Frage, es gibt ja sicher auch Vortragende, die weniger als 100 Teilnehmer
natürlich,
haben, dass man
ja
sozusagen sagt, sie sollen gern Guthaben bekommen. Ne? Als Vorschlag, nur dass man sagt, was kann man. Man kann ja nicht hingehen und sagen, es passt mir nicht. Man muss ja Vorschläge bringen, dass man, ich stelle mir vor, das wäre eine Lösung. Dass man sich auch überlegt, was könnte man der Uni vorschlagen, als Lösung, wo sie nicht Nein sagen soll.
Ich nehme mal an, dass die Uni nicht damit rechnet, dass in jedem Fach über 130 Prüfungen abgenommen werden, also im Durchschnitt. Ne? Es gibt natürlich große Lehrveranstaltungen, wo 500 Prüfungen abgenommen werden. Ne? Das ist ein bisschen anders organisiert dann, aber grundsätzlich wird sie damit nicht rechnen. Ne? Und das wird wahrscheinlich schon das Maximum an Finanzmittel sein. Ja, das ist das große Problem, ne? Dass mittlerweile dadurch, dass diese Punkte im Spiel sind, dass auch, und ich verstehe es natürlich von Ihrer Seite, natürlich schauen Sie, wo Sie sozusagen ohne, wir haben immer früher gesagt, der Studierende, aber das, da war ich selbst noch Studierender, ne? Der Studierende geht den Weg des geringsten Widerstands, ne? Zu, Logo. Klar, also wenn Sie eine Chance haben, an Informationen zu kommen und nicht jedes Mal herfahren müssen und sich in einen dicht gefüllten Hörsaal setzen, wo sie unter Umständen sogar am Boden sitzen müssen, ne? Werden sie das auch nicht tun. Das ist ganz klar. Ne? Also das heißt,
selbst wenn, sitzt man am Gang und kriegt trotzdem so viel zusammen oder nimmt sich eine Mitschrift, das muss gar nicht Audio,
ja,
im mache eine gute Mitschrift,
ja.
Stellt die zur Verfügung, ja, und Sie haben wieder nichts davon.
Naja, das war früher auch durchaus üblich und das ist, hat auch dazu geführt, dass unter Umständen mehr Prüflinge bei der Prüfung waren, als dann eigentlich die Lehrveranstaltung verfolgt haben. Aber es waren nicht 100 mehr. Das ist das Problem. Nicht? Also ich bin selbstverständlich gerne bereit, da jetzt nicht ganz genau auf die Grenzen zu achten und zu sagen, ab der 130. rühre ich keinen Finger mehr. Nicht? Also dass man da darüber hinaus sehr wohl Flexibilität zeigt und bereit ist, ein bisschen Fleißaufgabe zu machen, das liegt in der Natur der Sache, das, damit rechnet jeder. Nicht? Aber wenn es sozusagen 200 werden und dann sogar noch weitere Prüfungstermine angefragt werden, nicht? Das war ja das noch nicht das Ende, es sind faktisch 200 geworden und jetzt stehen laufend Leute da und wollen einen vierten Prüfungstermin, beziehungsweise wollen mündlich geprüft werden. Nicht? Und da ist sozusagen die Problematik im Spiel. Nicht? Also es beginnt sozusagen ab einer bestimmten Größenordnung verteilt zu werden. Ja. Auf der anderen Seite möchte ich auf keinen Fall irgendwie, was hat die Informationen, die im Internet diesbezüglich, also erstens mal kann es natürlich auch nicht einschränken, weil sie es selbst vornehmen, ist ein selbstorganisierender Prozess und auf der anderen Seite möchte ich natürlich jetzt auch nicht so fies sein und dann irgendwelche Dinge prüfen, die da unter Umständen gar nicht drinnen sind, in diesen von Ihnen verfassten Skripten oder in den Mitschriften oder was auch immer. Ja. Also insofern gibt es da gewisse Problematik, auf die ich hiermit aufmerksam machen wollte. Wenn Sie, was halt diesbezüglich an den Studierenden treffen oder verschiedenen Teams, die sich gebildet haben, Kollektiven, wenn Sie dies zur Debatte stellen, wäre ich sehr dafür. Und
der Kollege hat, es gibt ja Lehrveranstaltungen, wo die schriftliche Prüfung sozusagen durch eine Reihe, dass man ein paar Fragen beantwortet, aus einer Liste von Fragen, die man vorbereiten kann, sodass also das dann nicht so ein Massenaufgebot ist. Und dann halt auch beschränkt auf eine gewisse Seitenanzahl.
Ja, natürlich. Ne? Ja, es ist halt bei Philosophie, ich meine, ich sehe schon, in anderen Lehrveranstaltungen gibt es, sagen wir mal, Möglichkeiten, nicht? Aber gerade in der Philosophie ist es halt der Sache extrem nicht, es ist schon die Prüfung nicht der Sache entsprechend, nicht? Grundsätzlich, aber es ist darüber hinaus dann natürlich noch, also so Vorschläge liegen im Raum, wie, ich weiß nicht, die Hörenden dann in einem Hörsaal zu versammeln, in einer Prüfungssituation und Fragen zu stellen, und jeder, der zweimal irgendwas beantwortet hat, kann gehen und hat die Prüfung bestanden, nicht? Und dann, und es wird gleichsam, wenn jemand, also es wird weitergegeben, wenn jemand falsch beantwortet, wird der Nachbar gefragt oder irgendwer andere gefragt. Nein, also ob das eine gerechte Prüfungssache ist und ob die ja, ich meine, wie gesagt, ich bin ja auch, also es ist, ich stelle das nicht nur innen zur Debatte, ich bin auch im Gespräch natürlich mit Kolleginnen und Kollegen und werde schauen, wir werden gemeinsam versuchen, da irgendwas, irgendeine Lösung zu finden, aber sie sind auch davon betroffen, deswegen sollen sie von der Problematik auch hören. Das ist ein Lauf der Geschichte. Gut, aber wenn es diesbezüglich Vorschläge gibt oder von Ihnen, ich weiß nicht, ja, wäre mir natürlich sehr willkommen, wenn auch da selbstorganisierend eine Lösung gefunden werden kann und das auch im Hinblick auf das Thema unserer Lehrveranstaltung nicht ich alleine die glorreiche Idee haben kann, das liegt sozusagen in der Natur der Wahrscheinlichkeit. Ne? Also, dass wir gemeinsam unter Umständen oder dass Sie gemeinsam unter Umständen da entsprechende Lösungen finden, die ich gar nicht sehe, wäre durchaus im Bereich des Möglichen. Na gut. Ja, aber ich werde Sie laufend informieren über diese Sache und das auch vielleicht nochmal vor der Prüfung, also, weiß nicht, zwei, drei Wochen vor der Prüfung nochmal zur Debatte stellen. Na gut. Aktuell zum gestrigen Ereignis des Tages, zur Wahl, der Hinweis, dass auch solche Wahlen oder Wahlgänge sowas wie soziale Dilemmata darstellen können, und zwar zum einen einmal im Hinblick auf die Situation des Wählenden. Sie wissen oder Sie können sich unter Umständen dann, wenn Sie es nicht wissen oder sich diesbezüglich noch nicht überlegt haben, recht leicht vor Augen halten, dass eine einzelne Wahlstimme in einer höchst unwahrscheinlichen Situation Geltung hat oder sozusagen wirklich etwas bewirken kann. Und was ist diese höchst unwahrscheinliche Situation? Bitte? Ganz richtig, wenn ein Gleichstand vorliegt. Nicht? Also wenn sozusagen Ihre Stimme das Zünglein an der Waage ist. Nur dann hat Ihre Stimme wirklich Gewicht. Sonst ist der Wahlgang individuell betrachtet, also aus der Sicht des Einzelnen betrachtet, für einen Hugo, um es mal so schwer halt zu formulieren. Nicht? Also so gesehen könnte man sagen, gut, gestern war wunderschönes Wetter, was allerdings natürlich auch dafür spricht, dass Sie vielleicht lieber einen Ausflug machen, als in die, weiß nicht, nächste Schule zu laufen, um da zu wählen und ähnliches. Ne? Also individuell haben Sie unter Umständen in jeder Hinsicht wirklich mehr davon, nicht zu wählen. Erstens, weil sie sich den Weg dorthin ersparen und zweitens, weil ihre Stimme sowieso nichts bewirkt. Ja? Also rechnen Sie sich aus bei einer Größenordnung für Österreich, wie unwahrscheinlich es ist, dass zwei Kandidaten gerade gleich aufliegen und dass wirklich ihre Stimme das Zünglein an der Waage ist. Ja? Abgesehen davon, dass die Kandidatinnen und Kandidaten gestern nicht dafür, also sozusagen für diesen Gleichstand geeignet waren. Aber grundsätzlich auch bei, weiß nicht, Nationalratswahlen oder Ähnlichem ist ein solcher Gleichstand höchst unwahrscheinlich.
Bitte. Ja, muss das überhaupt sein, dass also eine Stimme dann entscheidet? Wenn ich eine Messung mache, eine wissenschaftliche Messung, und ich habe 1000 Ergebnisse so und auf der anderen Seite 99, dann sage ich, das ist gleich und ich bin halt der Unschärferelation der Messung.
Ja, bei den Wahlen ist es schon so, dass ihre Stimme nicht. Also ich verstehe schon, nicht? Da gibt es eine statistische Steigerung, aber bei den Wahlen wäre es unter Umständen schon so, nicht? Also ich weiß schon, wenn der Heinz Fischer eine Stimme mehr bekommt, als dann. Also bei Mehrheitswahlen ist es so, nicht? Also ich nehme an, auch da würde wahrscheinlich der Wahlgang, also da bin ich verfassungsrechtlich jetzt nicht ganz sattelfest, ob der Wahlgang wiederholt würde, wenn es um eine Stimme geht. Aber trotzdem, nicht? Also man kann sich vorstellen, dass da eine höchst unwahrscheinliche Konstellation vorliegen muss, damit Ihre Stimme wirklich was zählt. Bitte.
Wenn jetzt zum Beispiel der Fischer eine Stimme mehr hat als der Gehring, was sehr unwahrscheinlich ist, weil er noch so dritte Kandidaten hat. Aber sagen wir mal, es wäre so, weil er hat es ja angelegt auf einen,
ja.
Ne? Ja. dann würde die Stimme trotzdem nicht entscheiden, dann gibt es noch Stichwahl.
Richtig, dann gibt es noch Stichwahl. Ne?
Also eigentlich entscheidet man die Stimme.
Naja, bei der Stichwahl könnte man sich sagen. Ich meine, das kommt natürlich jetzt auf die also auf das Gesetz, das die Wahl regelt. Nicht? Also es gibt ja unterschiedliche Wahlgänge, Zweidrittelwahl, Mehrheitswahl und so weiter, also eine ganze Palette von möglichen Wahlgängern, das dürfte klar sein. Nicht? Aber man kann sich trotzdem vorstellen, ich weiß nicht, bei Nationalratswahlen zumindest, dass zwei Parteien. Es war ja jahrelang so, dass wirklich die Stimmenunterschiede also verschwindend waren oder verschwindend jetzt natürlich, aber sozusagen der prozentuelle Anteil oder der prozentuelle Unterschied verschwindend war und dass einmal die einen und einmal die anderen wieder vorn gelegen sind. Jetzt schaut es mittlerweile ein bisschen anders aus, ne? Aber man kann sich das vorstellen. Wie dem auch sei, es geht natürlich jetzt um diese spieltheoretische Situation und in der ist klar, dass sie in solchen Wahlgängen äußerst selten wirklich das Zünglein an der Waage sind und insofern nicht wirklich was davon haben. Ne? Weil sie zum einen sagen können, es zählt eh nichts, egal was ich wähle, und zum anderen können sie sagen, ich muss dorthin gehen und es ist mit Aufwand verbunden, es ist mit Kosten für mich verbunden, und wenn ich das jetzt gegeneinander abwäge, dann lasse ich es lieber. Ja? Aber, und das ist sozusagen das Um und Auf eines sozialen Dilemmas, wenn das alle machen, dann ist es für alle wesentlich schlechter. Ja? Das dürfte klar sein. Also das heißt, wenn niemand wählen geht, beziehungsweise wenn die Wahlbeteiligung so im Keller ist, dass man nicht wirklich von einem Resultat sprechen kann, was ja fast vielleicht gestern irgendwo zumindest in die Nähe gekommen ist, ne, dann ist es natürlich für alle schlecht. Demokratiepolitisch haben wir da keine Freude damit, das dürfte klar sein. Ne. Also auch da ein soziales Dilemma, wo sozusagen ein Gemeinwohl, ein gemeinsamer Nutzen, ein kollektiver Nutzen gegen individuellen Nutzen steht. Solche spieltheoretischen sozialen Dilemmata oder soziale Dilemmata-Situationen sind immer welche, wo interessanterweise, wenn Sie es im Hinblick auf zum Beispiel die Überlegungen aus dem vorigen Semester betrachten, mindestens zwei Dynamiken gegeneinander arbeiten. Sie haben sozusagen eine Dynamik, die in Richtung Gemeinwohl zielt und da das Optimum herausholen will, aber Sie haben eine unterschwellige, entgegenlaufende Dynamik, die verhindert oder die zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit schafft, dass dieses Gemeinwohl nicht erreicht wird. Das verhindert, also eine unterschwellige Dynamik, die in gewisser Weise verhindert, dass das Gemeinwohl erreicht wird. Und wir haben ja letztes Mal schon dieses Gemeinwohlspiel angesprochen, wir werden auch heute noch darauf zu sprechen kommen. Ich möchte Ihnen nur vorher anhand ein paar anderer recht trivialer Beispiele diese beiden Dynamiken vor Augen führen, die da gleichsam gegeneinander arbeiten. Ja? Also da gibt es zum Beispiel diese interessante Situation, wo ich 100 Euro versteigern könnte, weil ich nicht reich genug bin, um das tatsächlich durchzuführen, aber es wäre natürlich interessant, das auszuprobieren. Wenn Sie es mal riskieren wollen, dürfen Sie gerne, ich riskiere es nicht. Aber es ist sozusagen vorherzusagen, dass da nicht viel Geld ausbezahlt werden müsste, wenn das Spiel nämlich so geht, dass das Höchste, also Sie dürfen sozusagen ein Gebot abgeben, das nur in Form von Punkten besteht und müssen alle dieses Gebot niederschreiben. Und zwar auf einer Punkteskala von 1 bis 1000, also das heißt, Sie dürfen irgendeine Zahl hinschreiben von 1 bis 1000. Die höchste Zahl gewinnt die 100 Euro, allerdings werden die 100 Euro zuvor durch diese Zahl, die da gewonnen hat, dividiert. Ja. Naja, und Sie können sich, also Sie sehen bereits, wo sozusagen die gegenläufige Dynamik im Spiel ist. Sie wollen natürlich so hoch wie möglich pokern, also so hoch wie möglich ein Angebot liefern. Das wird wahrscheinlich in der Nähe von 1000 liegen. Je höher das Angebot aber ist, dass sie diesbezüglich liefern, desto geringer wird die endgültig ausbezahlte Summe, weil eben die 100 dadurch dividiert werden. Also das heißt, sie bringen sich unter Umständen durch ihr Hinaufbieten selbst um den Gewinn, den sie machen könnten. Wenn alle von ihnen sich darauf ein, oder wenn einer, ich weiß nicht, bei so vielen Leuten ist es natürlich schwer, weil die 100 Euro aufgeteilt dann sehr wenig ergeben würden, nicht? Aber wenn da drei Leute um diese 100 Euro mitsteigern, dann wäre es sinnvoll, wenn sich die einigen und sagen, okay, wir schreiben nur eins drauf und dann teilen wir die 100 Euro in gerechten Teilen unter uns auf und haben was davon, ja, zum Beispiel. Aber diese Einigung ist nicht so schwer, ist nicht so leicht zu erzielen. In amerikanischen Universitäten gibt es ein Punktesystem, bitte fragen Sie mir da jetzt keine Details, ich bin auch nicht so gut darüber informiert, ich habe damals andere Formen der Benotung durchführen müssen, oder ist es auch nur auf Colleges, jedenfalls gibt es da scheinbar, kennt das jemand von Ihnen, gibt es da scheinbar ein Punktesystem von, also von 100 Punkten, die erreicht werden müssen. Und da gibt es dann für sehr, sehr, sehr viele kleine Detailarbeiten jeweils bestimmte Punkteanzahl zu gewinnen. Oder beziehungsweise es muss ein bestimmter Prozentsatz erreicht werden, damit man positiv ist und ähnliches. Wie auch immer, spielt jetzt, also die Details spielen für unseren Zusammenhang keine Rolle, aber es wurde jedenfalls ein Experiment mit amerikanischen Studierenden durchgeführt, auch so Hörsaalsgröße, wo angeboten wurde, dass Studierende Punkte einfordern dürfen, und zwar entweder 4 oder 7 Punkte einfordern dürfen. Mhm. Und die 7 Punkte können dann, so sagt man mir, durchaus das Züngeln einer Waage sein zu einem positiven Erfolg oder einem negativen Erfolg. Also 7 Punkte sind dann schon etwas, was die Studierenden unbedingt haben wollen. Diese Punkte werden dann auch tatsächlich an die Note angerechnet, also die bekommen die 7 Punkte dann wirklich auch für eine zeugnisrelevante Note. Allerdings nur dann, wenn nicht mehr als 40% der Klasse diese 7 Punkte verlangt haben. Also sie müssen auch wieder auf einen Zettel notieren, 4 oder 7 Punkte. 7 sind natürlich besser, dürfte klar sein, aber nur dann, wenn nicht mehr als 40% der Klasse 7 Punkte geschrieben hat, dann bekommt man wirklich alle das, was sie eben da drauf geschrieben haben. Und da wurden verschiedene Settings durchprobiert, wie organisiert sich die Klasse, wie schaut sie drauf, dass diejenigen, die wirklich, sagen wir mal, einen Bedarf anmelden können, weil sie vielleicht sonst das Zeugnis nicht schaffen oder was auch immer, oder weil sie sonst, ja, was mir da vorstellbar ist, ne? Also dass wirklich diejenigen aus der Klasse, die einen handfesten Bedarf anmelden können, diese 7 Punkte bekommen oder einfordern dürfen und eben nicht mehr als 40% der Klasse diese Punkte fordern. Nicht? Auch da wieder diese gegenläufige Dynamik. Nicht? Auf der einen Seite wollen so viel wie möglich 7 Punkte haben, auf der anderen Seite spielt es die 7 Punkte eben nur bis zu einem bestimmten Limit und dann nicht. Okay. Das Beispiel, das mir am besten gefällt, und das können Sie vielleicht einmal durchprobieren, wenn Sie es durchprobieren, wenn Sie es wagen, es durchzuprobieren, dann erzählen Sie mir, wie es ausgegangen ist. Entschuldige, ja.
Ja, dann
habe
ich eine Frage. Okay. Wenn jetzt mehr als 40% 7 schreiben, kriegen dann alle gar nichts?
Dann kriegen alle gar nichts. Dann ist das Spiel. Ja, dann alle gar nichts. Wobei es jetzt nicht so relevant ist, ob die 4 vergeben werden oder nicht. Ne? Aber ja, gut.
Also Absprache war schon vorhanden.
Absprache war vorhanden. Man hat geschaut. Nicht? Und das ist ganz interessant. Sie können das übrigens im Internet nachlesen, das ist dokumentiert im Internet. Also, was auch Studentendilemma oder Students-Dilemma oder so ähnlich heißt, da finden Sie es. Das war ganz interessant, dass sich dann meistens irgendwelche Führungspersönlichkeiten sofort herauskristallisiert haben, die gleichsam da Umverteilung durchgeführt haben und gesagt haben, du und du und du, ihr habt das Anrecht und die anderen dürfen nicht und vieles mehr. Ne? Was natürlich dann interessant ist bei einer größeren Zahl von Hörern, dass jemand durchaus auch ohne den anderen dies mitzuteilen unter Umständen das System sprengen kann. Ne? Also da könnte ohne weiter sagen, ha, ich will nicht, dass ihr 7 Punkte kriegt, ich schreibe auch 7 Punkte drauf, damit sind wir über den 40% und damit kriegt niemand was. Ne? Das ist natürlich bei solchen Dingen dann durchaus im Spiel und stellt sofort auch die Frage in den Raum, ob man mitteilen darf, was die Einzelnen aufgeschrieben haben oder ob man da Kommunikation zulässt zwischen den Leuten und vieles mehr. Also da kann man sich viel dazu denken. Gut, das Spielchen, was mir am besten gefällt, ist ziemlich, sagen wir auf den zweiten Blick, ein bisschen ein hinterhältiges, ein fieses Spielchen. Es geht darum, zum Beispiel 20 Euro zu versteigern. Der Höchstbietende bekommt die 20 Euro, muss aber, also es wird, diese 20 Euro werden jetzt nicht um Punkte versteigert, sondern tatsächlich um Geld versteigert. Der Höchstbietende bekommt die 20 Euro, also wenn jemand einen Cent für diese 20 Euro bietet, dann bekommt er die 20 Euro. Allerdings ist die Zusatzregel dabei, dass auch der Zweithöchstbietende sein Gebot abliefern muss. Also wenn der Höchstbietende bei 2 Cent liegt, dann bekommt derjenige, der die 20 Euro versteigert, die 2 Cent. Wenn der Zweithöchstbietende einen Cent geboten hat, dann bekommt der auch den einen Cent und der Höchstbietende, aber nur der Höchstbietende, bekommt die 20 Euro. Der zweithöchst geboten hat, bekommt nichts. Wer kann sich vorstellen, was passiert? Also ist nicht schwer vorzustellen, aber es ist eine recht fatale Situation. Ja,
ja, der Kaufpreis wird sich wahrscheinlich so um die 40 Euro.
Ja, ja, es wird verdammt hoch geboten. Ne? Ja,
darüber wahrscheinlich nicht.
Doch, doch. Und das ist interessant. Es gibt Berichte, dass sich dieser Preis bis zu 200 Euro hochlizitiert hat. Warum? Weil da, also angenommen, wenn die bieten sich mal hoch, bei weiß nicht, 2 Cent und 1 Cent Unterschied ist kein großes Problem. Aber jetzt sind die schon, 20 Euro werden versteigert, jetzt sind die schon, was der Höchstbietende hat 9 Euro geboten, der Zweithöchste hat 8 Euro geboten. Was? Okay, jetzt würde der Höchstbietende, also grundsätzlich würden beide sagen, na, viel mehr ist man nicht wert, weil dann ist eh nicht, oder nehmen wir das Zahlenbeispiel 18, 17. Ne? Der Höchste hat bereits 18 geboten, der Zweithöchste 17, nicht? Und dann sagen, na, jetzt ist mir eigentlich das nicht mehr wert, weil jetzt kann ich mir den 20er selber bald, nicht? Jetzt habe ich es bald erinnern. Ne? Aber, und das ist das Problem dabei, nicht? Der Zweithöchste muss 17 Euro bezahlen, ohne dass er irgendwas dafür bekommt. Ne? Und der wird natürlich sofort sagen, na, bin ich blöd, bevor ich jetzt einfach was zahlen muss, ohne irgendwas davon zu haben. Natürlich steigere ich jetzt auf 19. Ne? Und damit ist der, was vorher schon in Siegesweite war, der Zweitplatzierte und wird sich jetzt da sagen, na, bin ich blöd, jetzt werde ich nicht 18 Euro für nichts zahlen und steigert auf 20. Ne? Und damit sind wir am Limit. Aber der Zweitplatzierte wird natürlich trotzdem jetzt, also der mit 19 wird natürlich trotzdem jetzt sagen, naja, da lege ich lieber einen Euro drauf, bevor ich 19 zahlen muss, nicht? Und habe dafür den Gewinn. Und das sagen sie beide, nicht? Fortlaufend. Und wenn sie dann noch dazu, wie das eben oft mal in größeren Gruppen der Fall ist, irgendwelche Goggles drinnen haben, also Leute, die nicht verlieren können und die noch zeigen wollen, dass sie da besonders klug agieren und vieles mehr, dann lizitieren sie die natürlich entsprechend hinauf. Und sie können mit ihren 20 Euro, die sie versteigern, durchaus einen Gewinn machen. Nicht? Also wenn Sie mal in einer Partysituation das ausprobieren wollen, ich bin gespannt auf welches Ergebnis. Angeblich wurde das in Kontexten mit Wirtschaftsführern durchgespielt. Das ist so ein, weiß nicht, unternehmensdynamisches Spielchen, das da. Und da ist es interessanterweise so, dass, also so wird berichtet, dass mitunter manche Leute besonders schlau sein werden und gleich 19 Euro bieten. Und so ein bisschen, wenn dann niemand nachzieht, ne, dann hat der doch eine relativ hohe Summe dafür geboten, dass er einen kleinen Gewinn macht. Ne. Das ist jetzt auch nicht unbedingt schlau in dem Zusammenhang. Ne. Also da gibt es unterschiedlichste Settings und Versuche. Aber es ist sozusagen ein Hinweis darauf, dass eine gegenläufige Dynamik dafür sorgt, dass der eigentliche Gewinn, der möglich wäre, wenn Koordination vorherrschen würde, auch wieder dezimiert werden kann. Ja. Oder sich in der Regel auch wieder dezimiert. Das ist das Fatale an der Geschichte. Bitte.
Vielleicht eine komische Idee, aber wenn wir schon Multiple Choice machen, wieso spielen wir dann nicht in die Anzahl der Fragen? Weil dann hätten wir etwas, was allen irgendwie was wert ist und dann könnten wir solche Sachen auch ausprobieren.
Ich werde die Sache durchdenken, wie gut ich dabei aufsteige.
Oder zumindest mit eigenen Spielkonzepten aufkommen.
Ja, ja, natürlich. Ne? Ist nicht uninteressant. Das, also zwei Dinge. Ich muss sicherstellen, dass ich dabei halbwegs als Sieger aussteige. Das dürfte gemeint sein. Und zum Zweiten haben wir natürlich auch dann die Problematik, dass wir unter Umständen sehr in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten seitens der Universität. Ne? Also wenn man sozusagen beim Füllsack die Noten erspielen kann, ob das jetzt meiner Karriere zuträglich ist, das werde ich alles noch durchdenken. Aber danke für den Hinweis, natürlich. Das ist so eine nette und interessante Überlegung.
Du schreibst auch, wenn man
einen sehr
guten Rent mithaben möchte.
Und wenn
50% sagen, sie wollen
einen
sehr guten
Rent,
dann kriegen wir alle keine
Note. Und dann müssen sie weniger Punkte bekommen. Ja, okay, das war frei. Ja, ja. Ja, danke. Gut gemeint. Na gut.
Also wir machen ein Netzwerk, ein Zettel geht durch mit einer Frage, jeder schreibt einen Satz drauf. Und wenn so ja, sinnvolles rauskommt, haben alle ein Zettel oder
synchronisieren.
Ich meine, Sie haben ganz recht, in einer Lehrveranstaltung, die verteilte Intelligenz heißt, wäre sowas höchst angebracht. Ne? Ich bin mir nicht sicher, ob die Institution Universität da mitspielt mit dieser Art.
Ja,
ja, ja. Ja, das.
Wird das denn ausgefallen? Ja.
Also ich, im Gegenteil, das wie ein Lauffeuer wird sich das ausbreiten.
Was soll sich wie ein Lauffeuer ausbreiten? Man kann ja auch sagen, etwas soll sich nicht ausbreiten,
ja,
sondern
ja.
Was soll sich ausbreiten?
Das ist natürlich das Um und Auf der Geschichte, dass wir gleichsam damit auch einen Punkt setzen. Also damit, dass wir gleichsam auf die Situation aufmerksam machen. Das ist durchaus eine sinnvolle Sache. Ja. Ich würde vermuten, dass sich schon ein Multiple-Choice-Test oder sowas ähnliches im Rahmen der Philosophie hinreichend provokant wirkt,
Naja, das kann genauso gut auch heißen, sie sind faul. Das muss man schon genauer formulieren, dass es auch ankommt.
Ja, ja, das stimmt natürlich. Ja, na gut, man sollte nicht übersehen, dass es ja Kolleginnen und Kollegen gibt, denen es ganz genauso geht. Also ich bin ja hier nicht der Einzige, der mit dieser Problematik hat. Also insofern gibt es schon ein bisschen einen Druck, nicht? Also so weiter. Naja. Gut, machen wir ein bisschen, aber diese Diskussionen sind sehr wichtig und ja, also bin da schon sehr dafür, dass wir dem Platz einräumen, keine Frage. Aber trotzdem im Hinblick auf die Problematik von Gemeinwohlergebnissen, das ist eine ganz wichtige Sache. Sie erinnern sich letztes Mal an dieses Gemeinwohlspiel und ich habe Ihnen zum Schluss eine kleine Simulation vorgeführt, die eigentlich etwas ins Spiel gebracht hat, was ich erst vielleicht in der nächsten oder übernächsten Stunde ansprechen will. Aber ich habe, glaube ich, in dem Zusammenhang bereits eine andere Möglichkeit erwähnt, mit der solche Problemsituationen bis zu einem gewissen Grad gelöst werden können. Sie erinnern sich, Gemeinwohlspiel geht es darum, dass der Einzelne einen Vorteil hat, wenn er nicht alles oder nichts von dem, was er da als Spielkapital bekommen hat, investiert, wenn gleichzeitig alle anderen investieren oder zumindest hinreichend viele andere investieren. Das heißt, das sogenannte Freerider-Problem oder Trittbrettfahrer-Problem, dass denjenigen, der nicht mitspielt, der sich nicht kooperativ zeigt, bevorzugt, ihm einen Vorteil einräumt. Sie erinnern sich an die Situation, also wir können es noch einmal durchrechnen, nur damit wir das gegenwärtig haben. Vier Leute bekommen 10 Euro, können alles, einen Teil oder nichts, in einen Topf werfen. Das, was im Topf ist, wird verdoppelt und durch 4 geteilt, auf alle gleichmäßig aufgeteilt. Wenn 3 10 Euro reinwerfen sind und einer zum Beispiel nur 6 Euro, 6 deswegen, weil es mit den Zahlen schön ausgeht, ohne einen Rest zu lassen, haben wir 36 Euro drinnen, mal 2 sind 72, durch 4 dividiert sind 18. 3, die 10 reingeworfen haben, bekommen 18 ausbezahlt, ist immerhin ein Gewinn. Aber der eine, der überhaupt nichts reingeworfen hat, bekommt eben die 18 plus den 4, die er sich behalten hat, weil er eben nur 6 investiert hat und steigt damit mit 22 deutlich besser aus als diejenigen, die investiert haben. Wenn Sie das Spiel wiederholen, haben Sie sofort eine Vorbildwirkung. Die anderen, die vielleicht zunächst einmal nicht mitgerechnet haben, werden Sie denken, ja hallo, der steigt viel besser aus, das probiere ich doch glatt auch. Nicht? Und dann sind das 3-4 Mal, vielleicht, weiß nicht, kommt darauf an, wie gut die Leute am Mitrechnen sind, aber wenn sie das 3-4 Mal durchführen, haben sie in der Regel null Investition. Ne? Niemand zahlt mehr etwas ein, weil er ganz einfach nicht draufzahlen will, weil die anderen von seinem Investment profitieren. Ne? Also fatal wird es, wenn sie dann der Einzige sind. Die Kollegin hat eben vorgeschlagen, sie würde sehr wohl einzahlen, aber da wird es besonders fatal, ne? Wenn sie das mal ausrechnen, die 3 anderen investieren nichts mehr und sie investieren ihre 10 Euro, ne? Dann leben die zur Gänze auf ihre Kosten und sie bekommen minimalst dabei heraus. Ne? Das ist eine gewisse Problematik dabei. Na gut. Wie auch immer, es gibt verschiedene Auswege aus dieser Situation. Eine sehr naheliegende, die auch in unserer Geschichte auf Schritt und Tritt angewandt wurde, wäre was? Habe ich es jetzt das letzte Mal schon angesprochen oder noch nicht? Ich bin nicht ganz sicher. Ich meine, was wir hier angesprochen haben oder was ich hier vorgezeigt habe, das läuft darauf hinaus, dass in der Situation, wo niemand mehr investiert, alle wissen, dass wenn sie investieren würden, sie sehr wohl besser aussteigen könnten. Also wenn sie das 5. Mal alle nichts investiert haben und sich jedes Mal vor Augen halten, dass sie statt mit den 10, mit denen sie nach Hause gehen, auch mit 20 Euro nach Hause gehen könnten, dann wird es irgendwie naheliegend, dass sie sagen, na gut, probieren wir doch was. Und wenn sie dann eine hinreichend große Zahl von Teilnehmern haben, dann wird dieses stochastische probieren wir doch was, ne? Probieren wir doch ein bisschen was zu investieren, irgendwann unter Umständen einen Tipping Point erreichen, der eine kritische Masse erzeugt, ab der es dann doch interessant erscheint zu investieren, und das erzeugt unter Umständen, wenn die Masse groß genug ist, seinerseits wieder eine Vorbildwirkung, die die Sache in die Höhe treibt, ne? Also wir haben das nur ganz kurz das letzte Mal hier gezeigt, aber ab einem gewissen Punkt ist unter Umständen eine Tendenz im Spiel, die die Sache in die Höhe treibt, ne? Statt hinunter in dieses lokale Minimum, in das suboptimale lokale Minimum. Nicht? Das wäre sozusagen ein gemeinsames Frusterlebnis dazu, dass man besser aussteigen könnte, wenn man investieren würde. Und wenn der Frust groß genug wird, was hier bei diesen computergenerierten Agenten der Fall war, nicht? Also da aggregiert sich so ein Frustfaktor, der die Wahrscheinlichkeit doch zu investieren in die Höhe schraubt, nicht? Und wenn der Frust groß genug ist, dann versuchen es doch hinreichend viele und die schaffen eben Vorbildwirkung und reißen das Ganze in die optimalere Position oder Situation, nicht? Also es entsteht Gemeinwohl. Aber nochmal, das ist noch nicht der Aspekt, auf den ich heute hinaus will. Was wäre ein sehr naheliegender Aspekt, den Sie alle kennen? Bitte? Absprache, aber was noch naheliegender ist, würde ich mal sagen, also wo es natürlich sowas wie Absprache dazu braucht. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja?
Dass man vernünftig vorrechnet, wie man den meisten gewinnen kann und eine Vereinbarung dazu bringt.
Ja, die Vernunft ist leider eine philosophische Größe, die sich sehr oft...
Und eine Vereinbarung dazu.
Ja, haben Sie ganz recht. Ne? Ja, nein. Okay, was kann man hier... Entschuldige, der Kollege war, glaube ich.
Bestrafung.
Da, ganz richtig. Ne? Bestrafung, wollten Sie?
Ja, Sanktionen.
Sanktionen, ganz richtig. Bestrafung. Was hat es mit Bestrafung auf sich? Also man kann sich gut vorstellen, ne? Diejenigen, die ihr ganzes Investment da... ihre ganze Summe da hineingesteckt haben in den Topf, werden denjenigen bestrafen, der nichts investiert oder zu wenig investiert. Ja? Und das zeigt sich auch wirklich, also es ist sozusagen eine Binsenweisheit, dass sie mit solchen Bestrafungsmöglichkeiten sofort höheres Investment erzielen können. Ja? Also es wurde bei Versuchen, bei Experimenten entsprechend getestet, steigt sofort an, also wer da gleich eine gewisse Summe abliefern muss, weil er Bedrohung hat, ist beim nächsten Mal sofort bereit, entsprechend höher zu investieren. Natürlich, absolut. Nicht? Also Steuerhinterziehung und die entsprechende Bestrafung dafür ist genau das entsprechende Setting.
Das haben wir eine Art Gebühr ein Recht einrichtet. Also dass ich mit 20 Euro anfange, aber wenn ich aussteige, muss ich zuerst dem Casino-Betreiber oder was auch immer 100 Euro zahlen, dafür, dass ich auf dem Spiel dürfe.
Oder sagen
ja, also Teilnahmegebühr natürlich.
Weil dann kann ich ja nicht aussteigen, bevor ich mindestens 50 Euro ergattert habe. Auch wenn ich in jeder Runde nur 1 Euro
ja.
verdiene.
Interessantes Setting natürlich. Kann ich mir gut vorstellen, dass das hinhaut. Ja.
Oder es muss jede Runde einer gehen. Jeder kann jemanden wählen, der gehen muss.
Ja.
Man könnte halt sagen, dass man dem, der am wenigsten bietet, irgendeine Geldstrafe aufruft. Also sagen,
ja.
Der am wenigsten geboten hat, zahlt so und so viel an die Mitspieler zurück. Dann würde
das,
ich nicht bieten. Und
das ist mit Bestrafung gemeint, ne? Ja, genau. Bleiben wir bei der Bestrafung. Wir werden noch andere Zusammenhänge erörtern, aber bleiben wir bei der Bestrafung. Was hat es mit der Bestrafung auf sich? Ein wichtiger Aspekt.
Also für mich geht die Freiwilligkeit verloren, wenn die Bestrafung dann
ja,
diese nicht umgeht. Also dann kann ich gleich was festsetzen und fertig.
Ja.
Also ich muss irgendwo schon der Freiwilligkeit einen Spielraum lassen.
Ja. Wenn Sie allerdings die Strafe nicht so hoch ansetzen,
ja.
wie das, was gewonnen werden könnte,
ja.
dann ist
das
natürlich...
Das
ist
ja brutal, der Letzte, der wenig...
Ja, ja. Das kommt darauf an, wie hoch die Bestrafung gesetzt wird. Aber jetzt denken Sie mal nicht an diese Kleinstsituation von 4 Spielern, die leicht überschaubar sind und auch leicht koordinierbar sind, sondern denken Sie eben zum Beispiel an Steuerhinterziehung. Nicht? Was hat es denn mit der Strafe grundsätzlich auf sich? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bitte?
Abschreckung
natürlich, aber denken Sie wieder an systemische Zusammenhänge. Das ist ein sehr dubioses Wort, aber es liegt natürlich in dem Zusammenhang in der Luft. Nicht? Also was? Na, natürlich, aber was tut, was tun Sanktionsmaßnahmen in der Regel, insbesondere wenn es bitte? Also, nochmal, es geht bei diesen spieltheoretischen Situationen um sogenannte Payoffs. Das sind die Benefits oder die Punkte oder die Gelder, die Sie dabei gewinnen können. Dem Gewinn steht aber was gegenüber in der Regel? Es geht um Nutzen und es geht um auf der anderen Seite in der Regel, was bei dem Spielsetting jetzt noch nicht so... Bitte? Schaden, ja, weil er heißt Schaden.
Verlust,
ja, ich habe es gehört.
Kosten.
Ganz richtig, die Kosten, naja, das ist das Um und Auf der Sache. Die Bestrafung kostet etwas. Also ein Bestrafungssystem, wie das, das eben Steuerhinterziehung vorbeugen soll, ist unter Umständen enorm aufwendig. Und wenn Sie das jetzt in diese spieltheoretische Situation hinein rechnen, dann würde das bedeuten, dass den Spielern, die sich darauf einigen, eine Bestrafung durchzuführen, diese Bestrafung auch etwas kostet. Das heißt, sie können zwar jemanden bestrafen, der nicht investiert hat, dem würde das zum Beispiel 3 Euro kosten, wenn er zu wenig investiert hat, aber, und solche Settings wurden dann eben durchprobiert, auch denen, die sich für Bestrafung aussprechen, würde es einen gewissen Teil ihrer Gewinnsumme kosten. Also auch die hätten gleichsam mit der Möglichkeit zu strafen, einen gewissen Anteil an Kosten zu tragen.
Ja? Die Frage ist, ob man es sich auch leisten kann, einmal straffällig zu werden, oder? Wenn er 5-mal schon gewonnen hat. Und
ja, auch das ist natürlich ist interessant. Ne?
Sinnvoller, wenn
ja. Auch das ist interessant. Okay, ich komme gleich auf einen in der Literatur sehr berühmten Versuch, der eben, wie gesagt, auch hier in Wien seinen Ursprung genommen hat. Ernst Fehr und Simon Gecht haben diesbezüglich auch ein hochinteressantes Experiment durchgeführt, bei dem es um eine ganz spezifische menschliche Eigenschaft geht. Aber ich möchte zunächst einmal dieses Problem der Bestrafung oder allgemeiner formuliert das Problem der Kontrolle kurz mal theoretisch durchbesprechen. Ja, bitte.
Wird man zwangsläufig erwischt in unserem Fall jetzt?
Auch das ist eine interessante Frage, ja. Ja, das ist eine durchaus interessante Frage. Ne? Also es kann durchaus, ich meine, wenn offengelegt wird, wer wie viel investiert hat, dann ist man damit erwischt. Nicht? Aber das muss ja nicht. Bei 4 Leuten könnte man vielleicht noch Vermutungen anstellen, nicht? Aber es muss ja nicht offenlegen. Bei so vielen, also Hörsaalgröße, ist es schon sehr schwer festzustellen, wer hier als Freerider unterwegs ist und wer nicht. Damit steigen natürlich die Kontrollkosten. Das ist das Um und Auf der Geschichte. Kontrolle ist ein hochinteressantes Phänomen, das natürlich jetzt auch von größter philosophischer Tragweite ist. Nicht? Sie können sich, oder ja, wie viel von Ihnen waren denn nicht im vorigen Semester in der Lehrveranstaltung? Ah ja, na, da, ja. Gut, ich glaube, in dem Semester habe ich diese omnipräsente Klimaanlage noch nicht erwähnt, oder? Ja, okay, dann sprechen Sie wieder nochmal kurz durch. Eine Klimaanlage ist gleichsam das Paradebeispiel für ein kybernetisches System. Die Kybernetik ist eine besondere Wissenschaftsdisziplin, die im 20. Jahrhundert ja, durchaus für einiges Aufsehen gesorgt hat und der vieles von dem zugrunde liegt, was ich hier zu unterrichten versuche. Kybernetik oder Kybernetes, glaube ich, heißt auf Griechisch der Steuermann. Was tut der Steuermann? Der Steuermann eines Schiffes zum Beispiel, nicht? Der Steuermann lenkt zum einen, aber was in dem Zusammenhang viel wichtiger ist, was tut er im Hinblick auf kybernetische Prozesse? Gegensteuern, genau. Er steuert gegen eine bestimmte Dynamik an. Wenn Sie sich ein Schiff vorstellen, das in einen bestimmten Hafen gebracht werden soll, dann wird dieses Schiff auf dem Weg zum Hafen immer wieder von seitlichen Böen zum Beispiel erwischt, ne? Und von seiner geraden Linie, Ziellinie abgebracht, also von der Linie, die in den Hafen führen würde, abgebracht. Ne? Also wenn da jetzt von rechts eine Windböe kommt, dann wird das Schiff um ein paar hundert Meter nach links verschoben und der Steuermann muss gegenlenken. Ne? Und wenn er gegenlenkt, passiert es ja sehr oft, dass er auf der, sozusagen, wenn er seine Ideallinie wieder erreicht hätte, eigentlich noch immer in Fahrt ist und auf die Gegenseite, sagen wir mal, noch einmal 50 Meter hinausgeschoben wird. Also das Gegenlenken führt unter Umständen dazu, dass er sozusagen nicht gleich die Ideallinie wiederfindet, sondern dass er übersteuert und auf der Gegenseite. Naja, na gut, das braucht man jetzt nicht. Ich habe sogar Kreiden heute, optimal. Nicht? Also wenn das die Ziellinie ist, nicht, und der wird hier abgelenkt und es kommt hier heraus, dann lenkt er hier gegen und übersteuert ein bisschen, muss wieder gegenlenken, muss unter Umständen wieder gegenlenken und nähert sich so allmählich in Schlangenlinien seinem Ziel. Das tut der Steuermann. Ne? Die Kybernetik ist die Regellehre von solchen Prozessen, die gesteuert werden und in denen das Gegenlenken eine wichtige Rolle spielt. Ne? Und das Paradebeispiel diesbezüglich ist natürlich die Klimaanlage, die mit Hilfe einer bestimmten Temperatureinstellung den Temperaturschwankungen, die draußen herrschen, entgegensteuert. Wobei man dazu sagen muss, Klimaanlage ist in der Regel so simpel gebaut, dass sie kaum jemals aus ihrer eigenen Dynamik heraus in den Gegenkurs schlingert, sondern einfach auf der Temperatur bleibt, auf der sie eben aktuell ist. Ne? Also Sie kennen das alle, wenn es draußen kalt wird, dann schaltet das Thermostat ab einer bestimmten voreingestellten Temperatur die Heizanlage ein, ne? Und wenn es dann irgendwann mal zu heiß sein sollte, schaltet die Kühlanlage ein und regelt diesbezüglich die Temperatur auf eine bestimmte vorgegebene Normaltemperatur, die dieser Linie hier entsprechen sollte, wenn sie gut arbeitet. Ne? Okay. Der wichtigste erkenntnistheoretische Aspekt bei dieser Sache, den man gar nicht oft genug betonen kann, der trivial ist, aber sich doch irgendwie philosophisch ganz, ganz gut umsetzen lässt, zumindest als Anhaltspunkt fürs Weiterdenken nutzen lässt. Der trivialste Aspekt diesbezüglich ist die Frage, was die Klimaanlage tut, wenn das Haus, in dem sie steht, zu brennen beginnt. Was tut sie? Also bitte nicht diejenigen, die das Beispiel schon kennen, mögen das beantworten, sondern diejenigen, die es nicht kennen, mögen darüber nachdenken, was tut eine Klimaanlage in das Haus. Also wenn wir hier Klimaanlage im Raum hätten und zwei Stock tiefer bricht ein Feuer aus, was wäre die Reaktion der Klimaanlage? Ganz richtig, sie schaltet das Kühlaggregat ein. Ne? Erkenntnistheoretisch bedeutet, dass die Klimaanlage beobachtet ihre Welt mit den Möglichkeiten, die sie zu dieser Weltbeobachtung hat und mit keinen anderen Möglichkeiten, eben weil sie trivialerweise keine anderen Möglichkeiten hat. Sie beobachtet ihre Welt und tut genau das, was im Bereich ihrer Möglichkeiten liegt, nämlich in dem Fall zu kühlen. Dass das aus unserer Perspektive, die wir anders beobachten, eine unsinnige Aktion ist, ist eine Sache, für die die Klimaanlage naturgemäß kein Verständnis aufbringen kann. Sie wird so lange kühlen, bis sie eben kaputt ist, weil sie verbrannt ist. Und wenn sie damit das Feuer noch zusätzlich anfacht, weil das Kühlaggregat, ich weiß nicht, auch irgendwie Öl braucht oder Benzin braucht oder was auch immer, dann ist ja das sozusagen auch kein Aspekt, den sie in irgendeiner Art und Weise wahrnehmen kann. Sie kann nur kaputt gehen, das ist es, verbrennen. Naja, und man kann sich gut vorstellen, dass von daher unter Umständen ein gewisser, sagen wir mal, eine gewisse Assoziation, eine vorsichtige Assoziation zu unserer Funktionsweise naheliegen könnte. Auch wir beobachten die Welt mit den Möglichkeiten, die wir haben, um die Welt zu beobachten. Und auch wir nehmen bestimmte Dinge wahr, die einfach in unseren Möglichkeiten vorgegeben sind. Und wir nehmen eine ganze Reihe von anderen Dingen eben nicht wahr. Sie wissen alle, dass wir zum Beispiel Licht oder elektromagnetische Strahlen ab einer bestimmten Frequenz einfach nicht wahrnehmen können, obwohl wir mit einer Reihe von Hilfsmitteln feststellen können, dass die sehr wohl existieren. Oder auch Schallquellen, nicht? Also eine gewisse Frequenz von Schall ist für uns nicht hörbar. Wir wissen aber, dass die sehr wohl vorhanden sind. Nicht? Was immer dieses Vorhandensein dann in philosophischem Sinn heißen soll. Aber grundsätzlich wissen wir, dass unsere Wahrnehmungsmöglichkeiten diesbezüglich begrenzt sind. Na gut. Jetzt hat die Klimaanlage eben die Aufgabe, die Temperatur zu kontrollieren, sie zu beobachten und durch entsprechende Gegenmaßnahmen in einen bestimmten Bereich zu bringen, der eben voreingestellt wurde, der als der kontrollierte Bereich gelten kann oder der Bereich, der rauskommt, wenn eben diese Art von Kontrolle vorgenommen wird. Ja? Und Sie können sich gut vorstellen, dass wenn aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht, der Ingenieur sagt sich oder die Firma, die die Klimaanlage herstellt, sagt sich, ja, also unter Null fällt die Temperatur in einem normalen Haus ohnehin nie. Wir begrenzen den Wahrnehmungsbereich der Klimaanlage auf den Bereich 0 bis 50 Grad. Ja? Dann dürfte klar sein, dass die Kontrolltätigkeit der Klimaanlage nur in diesem Bereich durchgeführt werden kann. Sollte irgendwann mal eine Temperatur auftreten, die doch unter 0 Grad liegt oder über 50 Grad liegt, dann kann die Klimaanlage damit nichts anfangen. Das heißt, ihre Kontrollmöglichkeiten sind begrenzt. Genauso gut können Sie sich vorstellen, dass die Klimaanlage, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein an den Haaren herbeigezogenes Beispiel, aber Sie könnten sich unter Umständen, oder so hoffe ich zumindest, vorstellen, dass die Klimaanlage, weiß nicht, mit bestimmten 5-Grad-Schritten funktioniert und eben gleichsam nur dann was tut, wenn immer, weiß nicht, die Temperatur hat gerade 18 Grad und fällt und fällt und fällt und es passiert nichts, bis eben zum Beispiel 15 Grad erreicht sind. Wir frieren schon, wir denken uns schon, aha, jetzt schaltet endlich die Heizanlage ein, aber die Klimaanlage ist so programmiert, dass sie eben nur zum Beispiel 5 Grad Schritte als entsprechende Temperaturunterschiede wahrnehmen kann. Das heißt, sie hat eine relative Grobkörnigkeit ihrer Wahrnehmungsmöglichkeiten. Diese Körnigkeit, Granuliertheit, sagt man auch dazu, spielt eine wichtige Rolle in diesem Zusammenhang. Wenn Sie, ich weiß nicht, unsere Wahrnehmungsorgane diesbezüglich mal durchdenken, auch wir haben, ich weiß nicht, Bildfolgen von, ich glaube, 25 Bildern in der Sekunde, aber ich bin da jetzt nicht ganz sicher, oder 20 Bildern in der Sekunde, nehmen wir als bewegte Bilder wahr und weniger, oder weiß da jemand die genauen Zahlen? Bin jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, 20 Bilder ungefähr sind es, oder? Weniger? Also, kann gut sein.
Du meinst also, im Fernsehen oder was wären 16 Bilder pro Sekunde?
Aha, ja, doch. Na ja, gut, dann ist es weitaus weniger, ne? Aber Sie wissen, was ich meine. Also, es ist sozusagen eine bestimmte Abfolge von Bildern pro Sekunde notwendig, um überhaupt sowas wie Bewegung wahrzunehmen. Wenn das weniger ist, also wenn die Granuliertheit oder die Körnigkeit dessen, was uns da vorgesetzt wird, geringer ist, dann nehmen wir Einzelbilder wahr, beziehungsweise ein Flackern, das uns nicht sonderlich interessant erscheint. Nicht? Und was nicht ein Bild pro Sekunde ist dann überhaupt nur mehr eine Slideshow, wie sie halt auf ihrem Computer durchgeführt werden kann. Nicht? Also diese Granuliertheit im Wahrnehmungsbereich spielt eine wichtige Rolle, aber Sie können sich vorstellen, und das ist jetzt sozusagen der Punkt, auf den ich Sie aufmerksam machen will, dass Sie für eine hinreichend feine Granuliertheit, zum Beispiel auch im Bereich der Klimaanlage, einen entsprechenden Aufwand betreiben müssen. Das heißt, je mehr sozusagen Einzelbilder oder Einzeltemperaturunterschiede da wahrnehmbar sein müssen, desto mehr Aufwand müssen sie betreiben. Ergo, umso höher sind die Kosten. Das heißt, eine Klimaanlage, die jetzt wirklich ideal die Temperatur kontrolliert, wird teurer sein als eine Klimaanlage, die unter Umständen nur in 5 Grad Schritten operiert. Und noch dazu bei 0 Grad und 50 Grad zu wahrzunehmen aufhört. Das gleiche gilt natürlich, also es ist fast eine Binsenweisheit für so Sachen wie das Steuersystem, nicht? Also wenn Sie, weiß nicht, im Hinblick auf die Beamten, auf die Finanzbeamten, die eben Kontrolle durchüben, eine zu grobkörnige Gegebenheit schaffen, nicht? Also wenn sozusagen für jeden potenziellen Steuersünder oder für, sagen wir, 10.000 potenzielle Steuersünder nur ein Arbeitstag pro, ich weiß nicht, Jahr, pro Finanzjahr zur Verfügung steht, wird der Prozentsatz derer, die durch dieses relativ grobmaschige Netz fallen, relativ groß sein. Ja? Langer Rede, kurzer Sinn, Sie haben ein Verhältnis von Kontrollmöglichkeit und dem, was Sie kontrollieren wollen, das in einer gewissen Art und Weise erstens mal begrenzt, also eine gewisse ideale, eine gewisse optimale Größe aufweist. Und Sie haben einen nachlaufenden Prozess von Kontrolle, der selbst fortgesetzt Kontrolle schafft, Kontrollnotwendigkeiten schafft. Das heißt, das war jetzt vielleicht ein bisschen ein Vorgriff, aber in dem Moment, Sie können sich beim Steuersystem nochmal vorstellen, in dem Moment, wo Sie draufkommen, dass Ihr Erfassungsnetz zu grobmaschig ist, werden Sie unter Umständen nachbessern wollen, zusätzliche Beamte anstellen wollen, sie verursachen zusätzliche Kosten, haben damit unter Umständen ein komplexeres System geschaffen, das wirkt sozusagen auf die Gesamtgesellschaft zurück. Sie haben unter Umständen damit eine andere finanzpolitische oder steuerrechtliche Situation geschaffen und damit unter Umständen dann sozusagen als ein nachwirkendes Feedback einen weiteren Kontrollbedarf geschaffen. Auch das Beispiel hinkt jetzt ein bisschen, mir fällt gerade kein gutes ein. Es geht darum, dass grundsätzlich Kontrolle dazu neigt, weitere Kontrolle notwendig zu machen, wenn es um komplexe Systeme geht. In trivialen Systemen ist das natürlich nicht der Fall. Nicht? Also da kann man sagen, Klimaanlage irgendwann ist einmal ideal Temperatur erreicht, die als solche zufriedenstellt. Und diesbezüglich keiner weiteren Kontrolle bedarf. Aber in sozialen Kontexten, in sehr komplexen Kontexten, haben sie unter Umständen eine nachlaufende Kontrollnotwendigkeit, die gleichsam von hinten her den Kontrollaufwand beständig erweitert. Also naheliegende Beispiele sind natürlich jetzt sozialpolitische Maßnahmen für irgendwelche, ich weiß nicht, zum Beispiel Lohnarbeitsbeziehungen und ähnliches mehr. Da schaffen Sie unter Umständen gerade dadurch, also wenn Sie das jetzt historisch betrachten, nicht? Sie wissen, unsere Sozialversicherung ist noch nicht sonderlich alt, jetzt bestenfalls 120 Jahre, 130 sind schon in etwa, also wenn Sie, weiß nicht, das Bismarck-System als Anbeginn unserer Sozialversicherung betrachten, 130 Jahre, im Zuge deren wir versuchen, die Schwankungen, die mit Lohnarbeitsverhältnissen verbunden sind, irgendwie in einen Rahmen zu bringen, der sozialverträglich ist oder als sozialverträglich angesehen wird. Also, weiß nicht, früher sind natürlich auch Leute arbeitslos geworden oder haben keine Existenzmöglichkeiten mehr gehabt und sind diesbezüglich, weiß nicht, von der Familie oder von der Hofgemeinschaft oder von der Kirche betreut worden. Ob 1880 in etwa beginnen staatlich organisierte Systeme dafür zu sorgen, zu große existenzielle Schwankungen zu verhindern im Hinblick auf soziale Unsicherheit und vieles mehr. Genau damit, dass sie aber eine relative Sicherheit geschaffen haben, in vielen Bereichen haben sie natürlich auch jetzt, sagen wir mal, die Gestaltungsbereiche der Lohnarbeitenden verändert und damit unter Umständen, weiß nicht, Paradebeispiel, die Ermöglichung von Jahresurlaub, die Ermöglichung eines bestimmten Pensionsalters die Ermöglichung von festgesetzten freien Tage in der freien Tagen in der Arbeitswoche und vieles mehr. Also Sie kennen unsere sozialen Errungenschaften. Sie haben damit auch die Bedürfnislandschaft und sagen wir mal diese Situation der Lohnarbeitenden verändert und eine entsprechende Individualisierung in die Wege geleitet, die per se natürlich jetzt auch ganz andere Schwankungen hervorgebracht hat, als sie vorher möglich gewesen sind. Das heißt, das System hat gerade aufgrund dessen, dass es zu kontrollieren versucht wurde, andere Bereiche gefunden, in denen erneut Schwankungen möglich geworden sind, die, und da sind wir vielleicht heute, neuerlich als kontrollbedürftig wahrgenommen werden. Vielleicht auf einer bestimmten anderen Ebene, aber doch sozusagen einen gewissen weiteren Kontrollaufwand erforderlich gemacht hat. Ist der Gedanke nachvollziehbar? Ich hoffe so in etwa. Es geht ganz verkürzt gesagt um sogenannte nicht-triviale Maschinen, die sich im Zuge ihrer Operation selbst verändern können. Also eine triviale Maschine diesbezüglich, das ist so ein kybernetischer Ausdruck, den man immer wieder findet in der Literatur. Eine triviale Maschine ist eine, die aus einem bestimmten Input einen Output erzeugt und den immer. Also sozusagen unverändert, solange die Maschine halt operiert. Eine nicht-triviale Maschine ist unter Umständen dazu in der Lage, sich aufgrund dessen, was sie eben hervorbringt, selbst zu verändern. Wir haben so etwas Ähnliches im Hinblick auf den Begriff des Lernens angesprochen. Nicht? Lernen verändert seine eigenen Stattfindensbedingungen. Sie können unter Umständen auch lernen, dass das Lernen zumindest so, wie Sie es bisher verstanden haben, gar nicht so sinnvoll ist. Oder dass Lernen mit Verlernen verbunden ist, auch ein Thema dieser Lehrveranstaltung. Das heißt, es gibt Prozesse, die so komplex auf ihr eigenes Stattfinden rückwirken, dass eben dieses Stattfinden neue Ergebnisse erzielt, die ihrerseits wieder zur Veränderung dieses Prozesses führen. Und das erhöht bei solchen nicht trivialen Maschinen den Kontrollaufwand. Kontrolle ist diesbezüglich ein massives kybernetisches Problem, wenn es um komplexe Systeme geht, selbstverständlich. Weil die Kontrolle immer eigentlich drinnen ist im System. Dazugehört. Okay, bitte, vielleicht wird es mit Fragen ein bisschen deutlicher.
Das nicht-triviale Maschinen wird jetzt auch auf menschliche Systeme angewandt, oder wie soll ich das verstehen?
Ja, das war jetzt natürlich sehr verkürzt. Es gibt diesen ominösen Begriff der nicht-trivialen Maschine in der Kybernetik und er wurde verschiedentlich in der Literatur dazu verwendet, darauf hinzuweisen, dass auch in sozialen, in menschlichen Zusammenhängen würde man wahrscheinlich sehr, sehr ungern von Maschinen sprechen, auch die Kybernetiker tun das nicht gerne, aber in sozialen Zusammenhängen kann durchaus der Effekt eintreten, der eben bei nicht-trivialen Maschinen der Fall sein kann, dass sie sich im Zuge ihres eigenen Operierens zu verändern beginnen. Dass man zunächst glaubt hat, das ist ein Ding, das als solches unverändert das tut, was es eben tut. Und siehe da, im Zuge dieses Tuns gibt es Rückwirkungen, die mit der Zeit diesen Mechanismus oder diese Maschine oder diesen Organismus oder was auch immer als solchen verändern. Das ist
ein Beispiel, da Goldman und Sachs, was die Menschen gemacht haben. Ja. Soweit ich weiß, haben wir jede einzelne Währungsschwankung zwischen den Märkten ausgenutzt. Und in der Wirtschaftskrise sind große Schwankungen, haben sie Milliarden verdient, während alle anderen was verloren hat. Aber das hat jetzt ja auch mitbekommen, nämlich jetzt sind wir bekannt worden.
Ganz richtig. Diesbezüglich ein hervorragendes Beispiel, nicht? Weil sie sozusagen durch ihre eigene Operation mittlerweile einen politischen Klärungsbedarf geschaffen haben, der jetzt da wirklich nach entsprechendem Aufruhr dafür gesorgt hat, dass sich da wahrscheinlich was verändern wird. Entschuldige, nur ganz kurz, ist natürlich, also diese, ich weiß nicht, ob Sie es jetzt die letzten Tage in den Medien verfolgt haben, auch das ist natürlich ein hervorragendes Beispiel für diese gegenläufigen Dynamiken, die in komplexen Systemen offensichtlich dann auch genutzt werden können. Also Sie wissen, dass die, ich weiß jetzt das Setting nicht mehr ganz genau, nicht? Aber die haben ihren eigenen Mitgliedern, also ihren eigenen Kunden gleichsam etwas geboten, wogegen sie dann auf einer anderen Ebene gewettet haben. Also eben so gleichsam die Kunden animiert, etwas zu tun, mit dem sie im Prinzip sehr wahrscheinlich verloren haben und haben gleich, also auf einer anderen Ebene darauf gewettet, dass die auch verlieren werden und haben aus dieser Wette dann entsprechend gewonnen. Also auch da wurden zwei gegenläufige Ebenen benutzt, um auf jeden Fall Gewinn einzufahren. Und große Firmen, das ist ja das Interessante dran, sind eben mittlerweile auch in ihren vielen, vielen Geschäftszweigen so komplex, dass sie durchaus gleichzeitig auf das Steigen des Erdöls und das Fallen des Erdölpreises setzen können. Und auf viele andere Währungsfluktuationen zum Beispiel auch noch und insgesamt ihr Portfolio dann so streuen, dass sie doch auch noch mit einem gewissen Gewinn aussteigen. Ja? Also das ist, da wird dieses Stichwort von too big to fail durchaus sehr, sehr augenscheinlich. Nicht? Also die sind so komplex, dass sie eigentlich, also jetzt nicht in dem Sinn, in dem es in Bezug auf die Banken gebraucht wurden, dass die too big to fail waren, weil sie einfach nicht fallen gelassen werden durften, weil sie so viel mitgerissen hätten, sondern die sind too big to fail, weil sie so komplex waren, komplex sind und damit eigentlich trotz allem immer nur Gewinne machen, ja? Ob einen bestimmten Zusammenhang. Naja, Sie wollten was.
Es geht ja hier auch um die Stabilität von komplexen Systemen. In der Biologie gibt es ja sowas wie die negative Rückkopplung, die für eine sehr große Stabilität sorgen kann.
Ja, ja. Genau, ne? Das ist so ein Prozess, der eine bestimmte, das wäre in dem Sinne eine negative Rückkopplung. Ne? Und wir haben im vorigen Semester auch das Gegenteil besprochen, die positive Rückkopplung, die dafür sorgt, dass sich Prozesse enorm aufschaukeln können. Ne? Ganz richtig.
Ja? Ja, das Stichwort wären hier Redundanzsysteme.
Ja, also, ja. Ganz richtig. Ne? Es gibt ein berühmtes Merksprüchlein oder ein Ausspruch von einem gewissen William Ross Ashby, der durchaus merkenswert ist, der Name. Also Ashby war so eigentlich ein Psychiater, aber als solcher dann jemand, der sehr interessiert war an so kybernetischen Prozessen und diese Disziplin grundsätzlich auch begründet hat und sehr wichtige Beiträge geliefert hat. Und von dem stammt ein Sprüchlein, das gewissermaßen als Ashby's Law, als Ashby's Gesetz gehandelt wird, dass da lautet, Variety, only Variety can kill Variety. Was ist damit gemeint? Dass Sie in einem Kontrollsystem mindestens so viel Variabilität vorsehen müssen, wie auch das kontrollierte System aufweist. Also wenn ein zu kontrollierendes System Variabilität aufweist, also eine Schwankungsbreite, so wie die Temperatur, innerhalb deren es eben schwanken kann und mit einer bestimmten Frequenz schwanken kann, dann brauchen Sie, um dieses System wirkungsvoll zu kontrollieren, einen Kontrollmechanismus, der mindestens genauso viel Variabilität aufweist. Ja? Und dieses Sprüchlein, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, besagt genau das, was ich vorher gemeint habe, dass Kontrollaufwand per se sehr hoch werden kann. Also wenn Sie sozusagen, oder ich weiß nicht, diese berühmte Ratio, wenn Sie, das ist ein ganz simples Beispiel, wenn Sie sich vorstellen, Sie sind Unternehmer einer Firma mit 100 Angestellten und Sie wollen diese 100 Angestellten im Hinblick auf Ihr Arbeitsaufkommen kontrollieren, na, können Sie sich vorstellen, also ich setze hinter jeweils 10 Arbeitende jeweils einen Controller, also einen Vorarbeiter oder jemand, einen Aufpasser, ganz einfach, nicht? Und hätte dann eine Ratio von 100 Arbeitenden und 10 Kontrolloren. Nicht? Aber es dürfte klar sein, dass diese 10 Kontrolleure noch immer nicht hundertprozentig hinreichend ihre 10 Leute überblicken, weil in dem Moment, wo, also das ist so eine klassische Problematik, die auch schon Hegel übrigens herausgestellt hat, in dem Moment, wo der Controller gerade bei irgendjemand näher hinschaut, fühlen sich die anderen 9 nicht beobachtet und können diesbezüglich natürlich jetzt den Kontrollprozess hintergehen. Ne? Das heißt, wenn ich die Ratio verdopple, dass ich hinter jeweils 5 einen Aufpasser setze, nicht, habe ich natürlich entsprechend höheren Aufwand zu betreiben. Und wenn ich diese Ratio weiter verdopple, komme ich sehr schnell auf eine Ratio. Also sozusagen, wenn ich dieses Ashby's Law in Betracht ziehe, komme ich auf eine Ratio von 1 zu 1 mindestens, nicht, damit ich, da müsste ich jeden Mitarbeiter mit einem Aufpasser versehen, der die Betriebe aufpasst. Nicht? Und dass sich das kein Unternehmen leisten kann, dürfte klar sein. Und das können sich auch natürliche Prozesse in dieser Art und Weise nicht leisten. Auch das dürfte klar sein. Nicht? Oder was dann denken Sie, Prüfungssituation? Kann beim besten Willen da jetzt nicht überprüfen, ob Sie, also ohne Ihnen dann Tipps geben zu wollen, aber ich weiß natürlich, dass das heute sehr gerne getan wird, dass sie zum Beispiel am iPod dann die Internetskripten abfragen und sich einfach da bedienen. Ne? Ich vermute, ich habe jetzt einige von Ihnen auf die Idee gebracht.
Ja, aber da gibt es auch schon was dagegen.
Ja, ja. Und das ist natürlich auch das Interessante, dass gegen jede Möglichkeit sofort auf der anderen Seite eine Gegenmaßnahme gesetzt werden sollte. Ne? Und dass diese Gegenmaßnahme ihrerseits natürlich sofort provoziert, dass auch die wieder hintergangen wird. Das ist damit gemeint, dass Kontrolle nach sich zieht. Nicht? Wenn Sie jetzt diese berühmten Hartz-IV-Geschichten in Deutschland sich mal vor Augen führen, also ich habe das mal ausprobiert, wenn Sie wissen alle, was Hartz-IV ist, nicht? Dieses Arbeitslosengeld II in Deutschland, so ein neues System der Arbeitslosenverrechnung, das durchaus auf einen sehr beachtlichen Kontrollaufwand setzt. Ne? Also die wollen jetzt wirklich ganz genau wissen, ob die Einzelnen nicht doch irgendwie Vermögenswerte im Hintergrund haben oder ob sie nicht in einer zu großen Wohnung wohnen und vieles mehr. Und wenn Sie das mal googeln, ich weiß nicht, Maßnahmen gegen Hartz IV habe ich mal ausprobiert, was ein sehr seltsames Wort ist, aber da durchaus Ergebnisse liefert. Und da gibt es unzählige Seiten im Internet, die einfach gute Tricks vorschlagen, wie die Kontrollmaßnahmen des Arbeitsmarktservice hingegangen werden können. Also wo es so richtig gleichsam eine ganze Börse für Ideen gibt, was man unternehmen sollte, wenn man von diesen Beamten gepiesackt wird. Es dürfte klar sein, bei verteilter Intelligenz, also wenn Sie so ein Medium wie das Internet haben, haben Sie natürlich eine ideale Verbreitungsquelle für solche Tricks, die unter Umständen sehr viele interessieren. Und damit, und das ist sozusagen der Punkt bei der Sache, auf der anderen Seite eine fast exponentiell steigende Kontrollnotwendigkeit. Wenn die Beamten des deutschen Arbeitsmarktservice nach wie vor kontrollieren wollen, dann müssen sie ihre Maßnahmen natürlich entsprechend verschärfen. Und auf der Gegenseite gibt es Leute, die durchaus auch findig sind und wieder Tricks finden, wie man das doch hintergehen könnte. Und die müssen ihre Kontrollmaßnahmen schon wieder entsprechend anziehen. Kontrolle zieht nach Kontrolle, zieht Kontrolle nach sich. Ne? Und man unterscheidet, und das ist vielleicht diesbezüglich auch ein interessanter Gedanke, man unterscheidet dann durchaus, oder man kann durchaus zwischen konstruktiver Kontrolle und eben in dieser Art und Weise sich positiv verstärkender, aber eben damit negative Konsequenzen zeigenden Kontrolle unterscheiden. Ich weiß nicht, wenn Sie so einen Prozess vor Augen haben, oder Skifahren, nicht? Also Skifahren ist so ein Kontrollprozess, den wir Skifahren können, oder diejenigen, die Skifahren können, durchaus unbewusst zum Teil durchführen, nicht? Also wenn irgendwo, ich weiß nicht, ein kleiner Schneedrift dafür sorgt, dass die Ski wegzugleiten drohen, dann scheuern wir mit Körperhaltung oder mit entsprechender Muskelbewegung gegen, und wenn das schon mal zu einem Gegenwegdriften führt, dann steuern wir wieder gegen. Ne? Das ist ein permanenter, natürlich nicht oder in der Regel nicht ganz bewusster Prozess des Gegensteuerns, der uns aber eben kontrolliert ins Tal kommen lässt. Ne? Also insofern ein durchaus konstruktiver Steuerungs- oder Kontrollprozess. Auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt nochmal das Beispiel des Unternehmens hernehmen oder wenn Sie darüber hinausgehend das Beispiel eines totalitären Staates hernehmen, Stichwort wie der Sowjetunion, ne, haben Sie unter Umständen Kontrollsysteme, die erst einmal sehr umfassend angelegt sein müssen, damit sie so funktionieren, die aber dann innerhalb dieses Systems gleichsam Definitionsmacht bekommen darüber, was denn hier die relevanten Prozesse überhaupt sind. Ne? Damit wird natürlich von all dem, was da stattfinden kann, gleichsam ein Teil weggeschnitten, ein Teil, der von dem Kontrollsystem nicht wahrgenommen wird. Sie haben in der Sowjetunion oder in solchen Systemen, totalitären Systemen, immer wieder das Problem, dass sie unter Umständen durchaus produktive Aktivitäten, sie haben eine Reihe von Aktivitäten, die, weiß nicht, politisch zum Beispiel gerade nicht, weiß nicht, angesehen sind und diesbezüglich unterbleiben sollen und deswegen wirklich wegkontrolliert werden. Ne? Aber sie haben unter Umständen auch eine ganze Reihe von kreativen Prozessen, die stattfinden könnten, aber eben auch wegkontrolliert werden. Ne? Also in dem Sinn eine verkürzende Kontrolle, eine totalitäre, abschneidende Kontrolle, die einfach nicht, also die dem ganzen System gleichsam kontraproduktiv entgegenkommt. Also besser, wenn Sie nur als Beispiel die ganzen künstlerischen Erzeugnisse der ehemaligen Sowjetunion sich vor Augen halten, die heute aus heutiger Sicht, nach 20 Jahre nach Ende der Sowjetunion, als eigentlich relevante Produkte dieses Systems betrachtet werden können. Also die hätten sich unter Umständen mit, weiß nicht, Werken von Schnittke oder mit einer ganzen Reihe von Malereien und Ähnlichem durchaus internationalen Ruhm schon in den 70er Jahren schaffen können. Das war aber nicht möglich, weil das Kontrollsystem das nicht wahrgenommen hat, ne, und damit weggekürzt hat. Es wurde im Ausland zwar zum Teil wahrgenommen, die Leute sind migriert und sind berühmt geworden, aber im System selbst war das nicht als, zumindest nicht als systemrelevante Kunst wahrnehmbar. Also Kontrollprozesse können gerade deswegen, weil sie stets verkürzen müssen, weil eine optimale Ratio von Kontrollierten und Kontrollsystem nicht möglich ist, nicht in der Regel nicht finanzierbar ist, können gerade deswegen auch zu Systemen werden, die auf das Gesamtsystem und insbesondere auf das kontrollierte System zurückwirken und es negativ beeinflussen. Das soll jetzt bitte kein liberalistisches Statement sein, das gleichsam dazu aufruft, jegliche Kontrolle über Bord zu werfen, aber man sollte Kontrolle durchaus als problematischen Zusammenhang betrachten. Darum geht es. Einen Zusammenhang, der in einer gewissen Ratio steht zu dem, was damit erzeugt werden soll oder damit hervorgebracht werden soll. Das ist dieser Mund auf dieser Geschichte. Gut. Vielleicht kurz noch die Anmerkung. Wir sind fast schon ein bisschen am Ende, aber es ist schon okay. Das zu kontrollierende Systeme dann effektiv kontrolliert werden können, wenn ein Modell dieses Systems geschaffen wird, wenn dem Kontrollsystem ein Modell dieses Systems zur Verfügung steht. Also denken Sie an eine Landkarte zum Beispiel, also ich weiß nicht, kann die österreichischen geografischen Gegebenheiten dann unter Umständen oder ich weiß nicht, auch die transporttechnischen Gegebenheiten in Österreich dann optimal kontrollieren, wenn mir eine Landkarte zur Verfügung steht, über die Verkehrswege zum Beispiel. Nicht? Also ich weiß nicht, wenn Sie irgendwelche Güter verschicken wollen und den optimalen Weg finden wollen, dann werden Sie gut daran tun, so etwas wie ein Modell des Wegesystems zum Beispiel zur Verfügung zu haben. Nicht? Oder was nicht, denken Sie an architektonische Modelle und denken Sie insbesondere an wissenschaftliche Modelle. Es gibt einen weiteren berühmten Aufsatz, an dem Ross Ashby mitgeschrieben hat, den er zusammen mit einem gewissen Conant geschrieben hat. Das ist auch so ein Grundsatzaufsatz der Kybernetik. Und da lautet der Titel: Every good regulator is a model of the control system. Was eben genau diesen Umstand bezeichnet und was aber gleichzeitig auch oder was auf den Umstand aufmerksam macht, dass auch ein Modell zu erstellen natürlich enormen Aufwand bedeutet. Ein Modell muss jetzt nicht nur im Hinblick auf, sagen wir mal, aktuell vorliegende Möglichkeiten im Raum stehen. Ein Modell kann, und das ist in solchen Zusammenhängen, wie wir es hier gerade besprechen, besonders wichtig, auch im Hinblick auf zukünftige Möglichkeiten entworfen werden. Also Sie können auch ein Modell über die Optionen, die Sie in, sagen wir mal, den nächsten 5 Tagen haben werden, entwerfen. Ja? Auch das, ein antizipatives Modell, wäre in dem Sinn ein Modell, ein entsprechend komplexeres Modell. Und wenn Sie das jetzt in solche spieltheoretische Settings einrechnen, dann haben Sie sehr schnell die Vorstellung, dass Kontrolle und Bestrafung, die damit verbunden ist oder die darauf angewiesen ist, sehr teuer werden kann. Okay, darauf sollte Sie die Sache aufmerksam machen. Kontrolle ist eine aufwendige Geschichte, eine durchaus komplexe und interessante Geschichte, die ist nicht nur im herkömmlichen Sinn als etwas Negatives abgetan werden.
Kontrolle trägt ja auch in gewissem Maß zur sozialen Befriedigung bei. Wenn ich denke, wenn man in der Straßenbahn nicht kontrolliert wird, einer wird erwischt und der ganze Waggon
verreist. Ja.
Der Mensch und Freude, wenn man erwischt wird. Wenn
wir da wissen,
was muss man da für Mensch sein,
das ist ja hochinteressiert. Also ich würde, also als sagen wir mal Pauschalbeobachtung der Wiener Seele würde ich das jetzt nicht für ganz unmöglich machen. Aber wir gehen selbstverständlich davon aus, dass wir uns nicht freuen, wenn jemand anderer da erwischt wird. Das ist ganz klar. Okay.
Ich freue mich schon, aber nicht, weil der erwischt wurde, sondern weil ich noch Gelegenheit habe, schnell zu twittern.
Ja, natürlich. Wenn Sie die Gelegenheit haben, ja. Bitte.
Muss eigentlich die Kontrolle an sich nicht auch kontrolliert werden?
Ja, eben. Das ist also diese Ratio, die ich vorher angesprochen habe, ne? Dass Kontrolle nach sich zieht. Und Sie damit ein hypertrophierendes System im Prinzip haben. Das ist genau der Punkt, was bei Hartz IV passiert ist. Ne? Also Kontrolle, wenn nicht irgendeine Katastrophe passiert, neigt schon dazu, eben sowas wie ein tumorartiges Gewächs zu werden. Ja. Bitte bedenken Sie, ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst ist, dass das, was wir heute als Dienstleistungsgesellschaft betrachten, zu einem sehr großen Teil eigentlich aus Kontrolltätigkeiten entstanden ist. Ne? Also alles, was heute der Servicebereich in der Erwerbsarbeit ist, ich weiß nicht, von Schulbildung selbstverständlich angefangen, bis hin zu juridischen, finanztechnischen, administrativen und viel mehr Bereichen, was wir heute als Dienstleistung betrachten, ist eigentlich eine Rahmenbedingung gewesen, innerhalb deren die Industriearbeit stattgefunden hat. Das Management kommt übrigens, wie Sie vielleicht wissen, erhält seinen Namen schon natürlich von Manus, von der Hand, aber im engeren Sinn dann von Manacle, also von dem, wovon auch die Handschelle ihren Namen bekommt, nämlich von die Hände binden. Also die Manager waren ursprünglich diejenigen, die die Arbeitenden kontrolliert haben und geschaut haben, dass dieser Arbeitsprozess nicht zu große Schwankungen hinlegt. Das tun sie natürlich auch heute noch, aber, und das ist sozusagen der Punkt bei der Sache, in Österreich finden 2/3 der Erwerbsarbeitsbeziehungen im Dienstleistungsbereich statt. 2/3. Das heißt, dieser ursprüngliche Kontrollaufwand ist enorm hypertrophiert, ist gewachsen wie ein Geschwür, und heute gibt es ganze Nationen, die nur eigentlich von der Kontrolle leben und nicht mehr von dem, was damit eigentlich bewerkstelligt werden sollte. Also das ist sozusagen das Ergebnis einer nicht-trivialen Maschine, wenn Sie das so bezeichnen wollen. Es gibt Nachwirkungen und Rückwirkungen, die sehr, sehr folgenreich sein können. Okay, eigentlich geht es das immer aus. Wir heben uns die Sache für nächstes Mal auf.
Ja. Hey, wir haben ja von den in den Sozialsystemen, die da weggehen, zum Beispiel die Biologie konzentrieren. Da haben wir ja das Phänomen, dass ein bestimmter Grad an Redundanz notwendig dafür ist, dass überhaupt etwas passiert. Dass zum Beispiel die DNS ist so ein Paradebeispiel, ja. Das ist nicht einfach, also sie reproduziert sich ja ungemein genau. Mhm. Und das ist ja der Clou. Also wenn der Grad der Fehlreproduktion ein bisschen höher wäre, dann würde gar nichts passieren.
Ja, ja. Es gibt eine interessante Gratwanderung. Also wenn sich gar nichts verändert, nicht? Da haben wir ein Problem, dann ist keine Mutation mehr möglich. Nicht? Also da ist sozusagen die Variabilität begrenzt und keine Evolution mehr im Spiel. Also auch keine Anpassungsprozesse mehr möglich. Nicht? Aber wenn es zu sehr variiert, nicht? Haben wir unter Umständen eben in dem Sinne außer Kontrolle geratene Entwicklung. Nicht? Und damit natürlich auch ein suboptimales Ergebnis. Das heißt, die Ratio, in der, also da, sozusagen der kleine Bereich, in dem eine gewisse Art von Kontrolle oder eben Variabilität möglich ist und sinnvoll ist, der ist unter Umständen recht begrenzt. Ne? Bitte.
Es gibt ja auch andere Kontrollmechanismen. Also zum Beispiel kann es auch möglich sein, dass einer hundertweise perfekt kontrolliert, indem man Misstrauen schafft und so eine gegenseitige Kontrolle.
Ja, ja. Absolut. Absolut. Absolut, ne? Also. Also, ich meine, ich würde jetzt spontan zu so einer Art der Kontrolle, also sozusagen alle gegen alle ausspielen und schauen, dass man gleichsam die Oberhand behält. Ich würde sofort die Frage stellen, wie stabil ist sowas, wenn es wirklich um hunderte von Leuten geht. Ne? Weil die werden sich natürlich irgendwann mal gegen sie wenden und sagen, wir tun uns zusammen und der hat diesbezüglich dann keine Chance mehr. Das sind noch zwei Worte, Herr Kollege.
Die Europäische Union von mit den ganzen Evaluationen vor der Einzelsachen.
Ja, könnte man durchaus so sehen, nicht? Ja, ja, schon. Mit einer Vielzahl von Zusatzfaktoren, nicht? Also wo enorme Öffentlichkeitswahrnehmung eine Rolle spielt und wo noch sehr viele Faktoren zusätzlich für entsprechende Variabilitäten sorgen. Bitte. Ja, ja, natürlich. Also das, danke für das Beispiel. Ne? Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, diese Stabilität des Sowjetsystems gewesen. Ne? Dass im Prinzip jeder gegen jeden, also jeder den anderen ausgespielt hat und damit auch punkten konnte, nämlich zum Beispiel, indem er das weitergemeldet hat an den Staatssicherheitsdienst. Ne? Also es gab da durchaus Belohnungssysteme, also wenn sich da jemand als interner Mitarbeiter hervorgetan hat, dann hat er entsprechend, ich weiß nicht, bessere Schulen, seine Kinder konnten bessere Schulen gehen, konnten bessere medizinische Versorgung und vieles mehr dadurch gewinnen. Ne? Und damit hat sich sehr wohl eine solche gegenseitige Verunglimpfung stabil halten können. Und das über sehr lange Zeit. Ne? Da haben Sie ganz recht. Also das sozusagen die persönliche Situation durchaus ein Teil des Kontrollsystems.
Zu diesem Aspekt, das minimiert aber die Variabilität wieder und somit die Chance des Überlebens des ganzen Systems.
Ganz richtig. Ja. Ich meine, es ist natürlich jetzt schwer zu verallgemeinern. Es mag durchaus Situationen geben, in denen sich so etwas bewährt und dann relativ kostengünstig unter Umständen eben dafür sorgen kann, dass. Also in der Sowjetunion hat er das doch relativ, oder im ganzen sozialistischen Osten, hat es doch relativ lange Zeit durchaus Effekte gezeigt. Ne? Aber ganz richtig, natürlich geht das auch auf Kosten einer ganzen Reihe von anderen Dingen, die dann unter Umständen darunter leiden. Ne? Ja.
Davon spricht ja auch Heinrich.
Ja.
Weil, und dadurch ist das ja schon ein Plädoyer für den Liberalismus, wenn ich sage, dass wenn ein System immanente Komponente das System selbst kontrolliert, so mit der Macht, eben nicht die Kontrolle von außen kommt, sondern innen, über den Markt.
Selbstorganisation, natürlich. Ne? Also Hayek hat in dieser Hinsicht natürlich sehr viel vorweggenommen von dem, was wir hier behandeln. Nur wurde er, also erstens mal hat er in einer anderen politischen Situation argumentiert und hat dieses liberale Argument in den Vordergrund gestellt, ja, was zu seiner Zeit wahrscheinlich legitim war, wir wissen es nicht. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass er von einer großen, gut organisierten Gegnerschaft entsprechend einseitig wahrgenommen wurde. Aber das geht auch Marx wurde seinerseits von der Gegenseite entsprechend einseitig wahrgenommen. Also das ist sozusagen das Problematik der Klimaanlage, die nur sieht, was sie sieht. Auch die politischen Gegner sehen dann immer nur, was sie sehen wollen oder sehen können. Ne? Und damit werden solche Autoren, die ein bisschen in die Sturmböen geraten ihrer Zeit, dann unter Umständen entsprechend zurecht zurückgestutzt, ohne dass dann irgendjemand wirklich mal gelesen hat, was da geschrieben wurde. Das ist natürlich sehr oft der Fall. Aber grundsätzlich, um es nochmal auf diese Liberalismusgeschichte zu bringen, wir haben ja, wie der Kollege gemeint hat, nicht darauf hingewiesen, es geht nicht darum, die Kontrolle zu beseitigen oder abzuschaffen, es geht auch nicht darum, auf der anderen Seite, es wäre sozusagen das andere extreme Spektrum, ein überwältigendes Kontrollsystem zu schaffen, sondern es geht darum, darauf hinzuweisen, dass sich Kontrolle in einem bestimmten Bereich, einem relativ schmalen Grad von Konstellationen bewähren kann oder dass sozusagen sich da der Kosten-Nutzen-Effekt bezahlt macht oder rechnet und außerhalb dieses Bereichs nicht unbedingt. Ne? Das ist sozusagen dieser Mundauf der Geschichte. Ja. Na gut. Dann bedanke ich mich für heute und wir sehen uns.